Herzlich willkommen zurück zu unserer Special-Folge mit Mariette Andrehe, Part 2. In der letzten Folge haben wir einiges über die besondere Freundschaft zwischen Mariette und Karl Lagerfeld erfahren. Und heute werden wir neben Mariettas Arbeit mit Karl Lagerfeld auch einen Blick auf die aktuelle PR-Branche und deren Zukunft und Chancen werfen. Angefangen mit Einblicken behind the scenes bei Chanel natürlich. Es war ein unglaublich inspirierendes Gespräch für mich. Danke nochmal an Mariette und nun viel Spaß mit der Folge.
Tauchen wir so ein bisschen ein in, wie sieht das eigentlich aus behind the scenes generell in solchen Häusern, aber vor allen Dingen jetzt mal bei Chanel. Und du schreibst ja auch ganz detailliert über die großen Schauen. Ah ja, hier habe ich zufällig geschafft aufzuschlagen. Es gab ja, wie gesagt, Haute Couture und Prêt-à-Porter. Und da gab es ja auch verschiedene Ateliers, eben auch noch im Accessoire-Bereich und so diese kleinen Geschichten. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Du warst ja live dabei. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, wenn man allein nur an Chanel denkt, ist man ja schon fertig mit den Nerven. Und dann ist man dann, wie sieht das aus behind the scenes? Noch nicht mal bei der Modenschau selbst, sondern davor.
Ich hatte das Glück, dass ich eben immer, sagen wir mal, 2-3 Tage, bevor die Schauen stattfanden, schon nach Paris kommen konnte. Mhm. Und dann eben bei Karl im Atelier sein durfte.
Ja.
Also sogenanntes Studio. Studio. Und da stand immer noch außen auf der Tür Mademoiselle Privé, weil das damals auch ihr Atelier war quasi. Und dort war es halt wahnsinnig spannend, weil nach und nach kamen die ganzen Models an. Mhm. Und man muss sich vorstellen, oder andersherum, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sehr häufig die Leute dachten, er hat ein Heer von jungen Designern oder was auch immer, die für ihn zeichnen oder irgendwas. Nichts da. Alles entsprang seiner Feder. Und er sagte immer, sein liebstes Material ist Papier. Und alles beginnt auf einem Papier und endet auf dem Papier.
Ja, die Fotos nämlich auch.
Das heißt, er kam, hat zu Hause eben seine Skizzen gemacht. Mhm. Brachte die dann mit in das sogenannte Studio. Mhm. Und dort gab es 2 Mitarbeiter. Eine Première des Ateliers, Flou. Also die hatte nur mit den Fliesenstoffen zu tun.
Ja.
Und die andere war Premier des Ateliers Tailleur, also Kostüme. Und denen hat er also dann jeweils die Skizze gegeben von einem Modell.
Ja.
Hat mit denen das alles durchgesprochen, wobei die Skizzen schon sehr ausführlich waren.
Ja.
Und mit verschiedenen Bezeichnungen, Beschriftungen und so weiter. Und sodass die also mit ihren Skizzen für die entsprechenden Näherinnen, das war identisch für Haute Couture und Prêt-à-Porter, in die Ateliers gegangen sind.
Ja.
Und in den Ateliers waren also, was Haute Couture betraf, hast du nicht mal eine Nähmaschine gesehen.
Nee,
weil ja Haute Couture-Modelle von A bis Z mit der Hand gefertigt wurden.
Ja.
Und
Immer noch.
Im Prêt-à-Porter-Atelier schon auch ab und zu eine Nähmaschine. Aber für beide Ateliers war gleichzeitig oder identisch, dass jedes Modell, was die Näherin und eine Haute Couture-Näherin hatte, ein Modell, was sie von A bis Z eben fertigte, in einem Nesselstoff anfertigten, um zu sehen, ob sich der Schnitt, den der Karl sich vorgestellt hat, realisieren lässt.
Ja, erstmal ein Testschnitt.
Also und Testmodell, dann gab es also die Anproben während der Vorbereitung und bis zu kurz vor den Schauen mit den Hausmodels und diesem Nesselstoff.
Ja.
Da wurde dann quasi abgesegnet und dann konnte der Stoff bestellt werden oder und so weiter und so weiter. Und so wie die Haute Couture-Kundin hatten natürlich auch die Models, die immer bei den Schauen dabei waren, ihre eigenen Puppen.
Ihre Mannequins.
Also Mannequins, genau. Und was die Kundin betraf, die Haute Couture-Kundin regelmäßigen, die hatten ihre eigenen Puppen.
Ja.
Und diese Puppen waren für alle eben schwarzer Samt.
Ja.
So. Aber die Puppen wurden in einem Schrank oder einem Raum verschlossen gehalten.
Ja. Ja.
weil auf jeder Puppe stand der Name der Kundin. Aber falls sich die Figur ein bisschen verändert hatte, wurden dann so Art Wattepolster angebracht, die natürlich knalleweiß waren. Knalleweiß. Und das auf dem schwarzen Samt war ein Bild für die Götter.
Ja,
und ich durfte Gott sei Dank sehr viel auch in diesen Ateliers mit Fernsehteams.
Ah ja, wirklich?
Schau. Aber wir haben natürlich nie diesen Schrank geöffnet.
Nein.
Weil du wolltest zeigen, dass Madame oder Mrs. so und so plötzlich irgendwo zugelegt hatte.
Nein, das lieber nicht.
Aber auf jeden Fall waren diese Mannequins eben wichtig für die Models, weil da dann, es wurde ja von vornherein im Grunde ein Modell für die Claudia gemacht. Oder für
Claudia Schiffer, by the way.
Claudia Schiffer, by the way. Oder für Shalom oder für Kate Moss oder wie auch immer.
Ja, unglaublich.
Und von den Models gab es eben diese Puppen.
Gab es auch welche, ja.
Sodass also, wenn die Models wirklich dann in Paris ankamen für die Anproben, waren diese für sie auf der Show zu zeigen Modelle fertig. Aber die mussten anprobiert werden.
Ja.
Unter dem strengen Blick von Karl und der jeweiligen Premiere des Ateliers. Und dann wurde die Accessorisation gemacht, ausgesucht, falls es Hüte gab. Welche Hüte, welcher Schmuck, welche Schuhe, welche dies und das und jenes. Und ein Foto gemacht. Und du musst dir vorstellen, dass in diesem Studio eben die gesamte Kollektion auf DIN A4 Blättern nummeriert.
Ja, gigantisch. Ging
und dort natürlich auch der Name des Models zugeordnet war.
Ja.
Und dann, wenn also die Anprobe stattgefunden hatte, kam noch das entsprechende Polaroid dazu.
Ach, ja.
Und das war also die Vorbereitung. Und du kannst dir vorstellen, dass es also dazugegangen ist wie im Taubenschlag im Studio. Außerdem kam eben einige Journalisten, mit denen der Karl, die er sehr gerne mochte, die konnten ihn auch dort besuchen.
Durften, ja.
Und die wussten dann auch, wer also nun rechts oder links neben ihm sitzen sollte. Und es war sehr, sehr witzig. Und ich habe eine Anekdote geschrieben, die ich mal schnell erzähle.
Ja.
Der Sylvester Stallone, seine Frau, eine Amerikanerin, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, ist auch wurscht, war eben Model.
Ah ja.
Und er kam, während sie die Anprobe im Studio bei Karl hatte, kam er mit.
Ja.
Und saß da irgend so ein bisschen verloren auf einer Fensterbank. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, weil ich wusste, dass er Polo spielt, ob er schon mal von dem Poloplatz in Hamburg gehört hätte, der ja als der schönste Poloplatz der Welt gilt.
So nämlich.
Und dann sagt er nein, aber wenn er mal nach Hamburg käme, würde er dorthin gehen. Auf jeden Fall haben wir also dann länger über Polo gesprochen. Und dann sagte er auf Englisch, also sein Allerschönstes sei es eben mit Australien Polo zu spielen, vor allem, you know, they're sharing sheep all day. But when those guys hit the ball, they really hit it. Und holt aus und schlägt also fast das Fenster ein. Aber es, Gott sei Dank ist es nicht passiert.
Ja.
Auf jeden Fall haben wir also dann sehr darüber gelacht und noch irgendwelche anderen Sachen gesprochen. Später kam dann Gilles Dufour, der war die rechte Hand von Karl bei Chanel und Direktor des Studios, als der Sylvester Stallone wegging. Und sagte, woher kennst du den? Da sag ich, kenne ihn überhaupt nicht. Ja, und warum habt ihr so gelacht und worüber habt ihr euch unterhalten? Dann habe ich ihm die Pole-Geschichte erzählt. Also er war völlig fasziniert.
Ja,
aber ich dachte, der sitzt da rum, langweilt sich, dann kann man ja ein bisschen mit ihm reden.
Mensch,
so lustig.
Und ich glaube, das ist so faszinierend, was du alles erlebt hast, wen du alles kennengelernt hast zusammen mit Karl. Ich meine, du warst ja wirklich fast immer überall dabei. Auch wie du das erzählst, ja, und die Claudia Schiffer und die dies und jenes, so jeglichen, also so auch auf allen verschiedenen Events natürlich, ist ja auch in der Natur von PR, dass man natürlich auch Menschen kennt und auch kennenlernt, aber gigantisch. Und das war für dich ja dann auch so ein Selbstverständnis, nicht? Das klingt jetzt, wenn man das so liest, denkt man sich, wie, Kate Moss war auch da und die waren auch alle da und der, unglaublich, oder?
Ja gut, aber ich meine, das weißt du auch, wenn du Leute mehrmals siehst,
ja,
und mit denen irgendwie man, vor allem wenn man sich sympathisch war, hoffentlich,
ja, ja,
und dann gesprochen hat, dann
ja,
knüpfst du beim nächsten Mal wieder daran ja an.
Und es sind aber eben alles auch nur Menschen.
Eben, alle. Gott
und
sei Dank.
Viele haben auch Unsicherheiten und freuen sich, wenn man auf sie zugeht, sagt, Mensch, wie geht's dir denn? Ja.
Aber was sehr lustig war, was wir feststellten, dass eben eine Reihe von Freunden von Karl und mir, die hatten wir gemeinsam.
Mhm.
Und ich habe eben eine Reihe seiner Freunde kennengelernt, die auch meine wurden und umgekehrt ach, meine Freunde seine.
Ja.
Und das ist ja herrlich. Es gibt doch nichts Lustigeres, nee, als wenn du mit jemandem über gemeinsame Freunde sprichst.
Ich finde auch total. Aber ich finde es auch faszinierend, das hat man, das sieht man ja jetzt immer noch so, wie Chanel und eigentlich Karl Lagerfeld, also Karl, es geschafft hat, gewisse Models, denen ihre globale Karriere quasi zu ebnen, durch ihre Rollen, sage ich mal, bei Chanel. Ja, also das ist ja, also Claudia Schiffer ist ja ein perfektes Beispiel, aber da gab es ja jetzt noch viele, viele weitere. Und jetzt die jüngste, aber die jetzt, glaube ich, im Nachgang erst, das ist, glaube ich, erst macht, ist die Tochter von Cindy Crawford, doch, glaube ich, die Kaya Gerber. Ist ja auch, also war ja überall und war so dann das Gesicht, ja. Wie hast du das so erlebt? Weil das ist von außen natürlich auch immer so
typisch Wahnsinn und wunderbar von Karl, dass er sich für die Models eingesetzt hat.
Mhm.
Und wenn es, wenn irgendjemand sagt, ja, aber die Gagen sind grotesk oder was auch
ja
immer, hat
ja
er gesagt, das Leben ist ungerecht. Und man darf nicht vergessen, dass unter Umständen die Karriere ja zeitlich auch
begrenzt
mhm ist.
Ja.
Und deshalb findet er, dass sie das alles verdient haben und so weiter. Also
ja,
er hat sich wirklich sehr dafür eingesetzt.
Ja. Aber wie war das, wenn wir jetzt nochmal so auf seine Marionette, also nicht die Marionette, auf diese, auf die Karikatur, die er geschaffen hat, zurückblickt? War er dann gegenüber einer Claudia Schiffer eher so, wie er in deinem Beisein war? Oder war er dann der mit der Fassade?
Auch die, die bei unter uns, ja, ja klar.
Aber wenn er jetzt, sag ich mal, auf so einem im anderen beruflichen Kontext war und die Leute ihn kennengelernt haben, die er nicht so kannte, da war er dann schon in seiner, also so, wie
ja,
kann man das, wie kann
ja,
man das vorstellen?
Weißt du, ich glaube einfach, dadurch, dass er grundsätzlich so höflich
ja
und liebenswürdig
ja
war.
Ja.
Also war das
gar nicht so einschüchternd?
Ach, überhaupt nicht.
Nee, ach witzig. Hätte man, also hatte ich irgendwie immer so gedacht, das wurde irgendwann mal bestimmt irgendwann gesagt und dort ist das einfach, hat sich weitergetragen, nicht? Wahnsinn. Ja, aber wie cool. Oh Mann.
Ja, ich habe natürlich noch ein paar weitere Fragen, denn die Fotografie, die wir schon angesprochen hatten, hat auch dazu geführt, oder die Dinge, dass er seine Kunstwerke, auch seine Skizzen versteigert hat, da gab es ja auch zwei richtig coole Sachen. Einerseits wurden seine Sachen ja auch bei gigantischen Ausstellungen ausgestellt. Ich meine irgendwie auch die Miami Art Basel, oder?
Ja,
gigantisch.
Miami Beach.
Ja, ja.
Und,
also das muss man sich mal vorstellen. Dann auch noch im Fotografiebereich auf dem Level. Heftig.
Und da sind wir zusammen eben dann nach Miami geflogen, haben uns alle getroffen in Paris.
Ja.
Und ich hatte das Glück, neben Karl zu sitzen. Und wir haben die ganze Nacht nur gequatscht. Die anderen haben gepennt, aber wir haben gequatscht.
Ja.
Und das war sehr lustig. Auf jeden Fall hatte er eben, er war eingeladen, sowohl von der Art Basel eben, die ja auch für Miami Beach zuständig war, als auch der Galerie Gmoszynska, mit denen er sehr viel gearbeitet hat, ich aber auch unabhängig davon. Und er hatte eben sowohl, es gab Container außerhalb, die also verschiedenen Fotografen oder Teilnehmern der Art Basel zugeteilt worden waren. Und seinen Container hatte er bespannen lassen mit diesem fabelhaften Foto vom,
vom Brandenburger Reichstag.
Brandenburger Tor.
Ja, ja, ja.
Brandenburger Tor, einmal rundum.
Ja.
Und er hatte extra dafür innen alle möglichen amerikanischen Schauspieler fotografiert, die da ausgestellt
ach,
wurden.
Ach, irre, weil er kannte natürlich jeden und war so, hey, lass uns doch ein Shooting machen. Und alle waren so, what? Of course.
Und die wurden also in dem Container ausgestellt.
Okay,
und auf der Messe selbst, in dem Stand von der Galerie Gmoszynska, waren
ja
andere Fotos von
ja
ihm.
Ja.
Und das war also wirklich toll. Und wir haben dann auch verschiedene Veranstaltung für ihn gemacht. Mhm. Ein Abend, den er mit der Ingrid Zischi gemacht hat, die damals die Herausgeberin, Chefredakteurin von dem berühmten Interview-Magazin war. Mhm. Und danach noch meine Anekdote für Karl oder um ihn zu beschreiben. Nach diesem Abend mit Karl Lagerfeld, so hieß es, gingen wir in ein Restaurant, das heißt The Bed. Ob es noch existiert, weiß ich nicht. Ja. Und wir kommen da alle hin, relativ spät, weil er noch sehr viele Interviews gegeben hat. Und dann wird ihm gesagt, oder uns allen, dass wir die Schuhe ausziehen müssen. Daraufhin dreht der Karl sich wortlos um und sagt, ich denke überhaupt nicht dran. Und wir mit ihm verließen dann alles Restaurant. Ups. Weil keiner Lust hatte, da auf dem Boden zu sitzen und auf dem Boden zu essen, ohne Schuhe. Und das ging natürlich dann auch entsprechend durch die Presse, aber wurscht.
Ja,
egal.
Er war ja auch, wie war da so sein Verhältnis zur Pünktlichkeit? Da sagst du ja auch ab und zu im Buch. Mhm.
Also, er war berühmt für seine Unpünktlichkeit, aber das war nicht aus mangelndem Respekt, sondern weil er sich einfach verzettelt hat.
Ja.
Also mit dieser Frühaufstehgeschichte, bis er dann wirklich alles gemacht hatte, gezeichnet und geschrieben.
Bei
und
so vielen Kollektionen.
Und so weiter, bei den vielen Kollektionen kam es dann schon dazu, dass er sich verspätet hat.
Ja.
Und wenn er Interviews zugesagt hatte, dann gab es natürlich gewisse Slots. Mhm. Und wenn die Journalisten anfingen zu verzweifeln, habe ich ihnen immer gesagt, sie brauchen nicht zu verzweifeln, weil er kommt hundertprozentig und gibt ihnen auch das Interview und gibt ihnen dann auch wirklich alle Zeit der Welt.
Ja, ja. Das hast du auch geschrieben, immer nach den Shows, also von den großen Modeschauen, die ja, da musst du gleich nochmal zu sagen, wie gigantisch die überhaupt waren, hast du auch geschrieben, dass danach ja die gesamte journalistische Branche einmal auf ihn zugerannt kam und er hat sich dafür irre Zeit genommen, nicht?
Na gut.
Was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man gerade so ein gigantisches Werk und so eine Performance abgeliefert hat. Also,
das fing an und für sich schon morgens an. Mhm. Denn bevor die Schauen begannen, mussten die Mädchen ja geschminkt, frisiert und angezogen werden.
Aber da gibt es auch eine großartige Anekdote von Anna Wintour, von der Vogue. Die musst du auch gleich erzählen.
Und das war natürlich auch eine super Atmosphäre. Und Gewusel und so weiter. Und da eben alle Journalisten dahin kommen wollten, bekam dann jedes Land eine gewisse Anzahl von Slots, eine halbe Stunde.
Ja, ja.
Und dann musste man eben sich überlegen, wen lädt man ein, bla bla bla, weil sie natürlich alle dann auch mit Karl sprechen wollten und so. Und aber es war eine sehr lockere und gelöste Atmosphäre. Mhm. Und einmal passiert eben, weil du es gerade angesprochen hast, Anna Wintour, die berühmte Chefredakteurin der amerikanischen Vogue,
folgendes. Die auch immer eine Brille trägt.
Immer.
Hast du sie auch mal ohne erlebt?
Ich glaube nicht.
Nein, wirklich.
Nein. Und auf jeden Fall, trotz Security, und die waren eigentlich sehr scharf, wen sie dann nun reingelassen haben oder nicht, hatten sich so einige Peter-Anhänger reingewuselt, entdeckten Anna Wintour und klatschten der so eine widerliche, ja, im Grunde, wenn man sich's vorstellt, wie so eine pizzaartige Geschichte, aber stinkende Tofu, weiß der Geier was, aufs Haar.
Ach schön, ja.
Anna Wintour verzog keine Miene. Glücklicherweise waren ja genügend Friseure backstage.
Ja, ja, ja.
Ihr Haar wurde gewaschen, sie wurde frisiert und saß dann wie immer à quatre épingles in der ersten Reihe, als ob nichts gewesen wäre.
Ja, selbstverständlich. Ja, aber das ist ja bestimmt auch das wurde ja dann immer mehr. Du hast ja am Anfang erzählt, vor Karl waren die Modenschauen, so. Aber mit ihm und seiner ersten Show, du hast ja auch gesagt, oder auch geschrieben, der hat sich das gesamte Konzept der Show auch ausgedacht, wo sie stattfindet, wie es dekoriert wird und. Also nicht nur die Kleidung, nicht nur dann die Zusammenstellung mit Accessoires etc., sondern dann auch noch
er die hatte Show. Ein Team, unfassbar, mit denen er eben jeweils die Dekoration für die Show
Wahnsinn.
Überlegt hat, die sie dann umsetzten.
Ja.
Genauso wie er eben auch die Musik für die jeweiligen Shows ausgesucht hat. Mit diesem wunderbaren DJ Michel Gobert. Und ganz süß, sind wir wieder bei Geschenken, nach jeder Show hat er mir die jeweilige Musik geschenkt.
Nein, wirklich?
Geschickt, ja.
Wie cool ist das denn? Schau, das müssen wir mal anfangen. Ja, Wahnsinn. Er hat aber nicht nur das gemacht, sondern wir haben auch schon gehört, er hat für ganz viele unterschiedliche Brands eben gearbeitet. Und da habe ich mir dann ursprünglich die Frage gestellt, war das denn für die alle okay? Ja. Also stoßt das kam jetzt irgendwie so negativ auf, dass er auch noch für Fendi gearbeitet hat und dann auch noch ja seine eigene Linie hatte. Ja, also wie und wann ging das so los mit seiner eigenen Linie? Das ist ja auch irgendwie Wahnsinn.
Die eigene Linie ist entstanden. Oh Gott, ich muss mal nachgucken.
Ja, bis ungefähr.
Ich weiß nicht genau, warte mal. Er hat ja auch Parfums kreiert, by the way.
Ja, natürlich.
Die dann eben von Elizabeth Arden.
Ja, wahnsinnig.
Ding. 84, also 83 hat er bei Chanel angefangen. Ja. Und dann kam wenige Jahre später seine eigene Kollektion, Lagerfeld Gallery,
ja. Genau. Und das ist das immer noch die heute immer noch?
Ja, das ist nur noch Karl Lagerfeld. Und die sitzen in Amsterdam. Mhm. Und also das Label gibt es noch.
Das war der Ursprung davon aber nicht. Und es hat niemanden gestört, dass er das überall in verschiedenen Hüte hatte.
Aber
Wahnsinn.
Ich denke auch, das lag daran, dass er wirklich in der Lage war, total unterschiedliche Kollektionen mit unterschiedlicher Handschrift zu entwerfen.
Unglaublich.
Und du wärst nie auf die Idee gekommen, Lagerfeld Gallery mit Chanel zu verwechseln oder Fendi mit Chanel, gar nicht dran zu denken.
Unfassbar, nicht?
Ja.
Was ich dann auch so toll finde, du hast das vorhin schon mit dem Flügel von Steinway erzählt, der hat ja dann auch für verschiedene andere Firmen so kleine Mini, sag ich mal, Kollektionen gemacht oder zum Beispiel bei BMW einen eigenen BMW designt oder für die Brigitte Abendkleider und so. Also so gigantische Projekte. Und da hast du ihn doch meistens dann von zu überzeugt. Du hast ja meistens die Anfragen bekommen.
Ja.
Und dann überlegt so, hast du Lust? Wie hast du das? Du wusstest ja schon, du hast schon so
also eigentlich so diese Anfragen landeten, wenn es Deutschland, Österreich betraf, wirklich bei mir.
Ja.
Und ich habe es dann entsprechend an Karl weitergegeben.
Ja.
Aber Anfragen, noch eine köstliche Geschichte. Es gab nichts, was es nicht gab. Eines Tages erhalte ich einen Brief von einem Dänen.
Ja.
Und zwar, dieser Herr wollte seine Enkelin unbedingt bei Karl unterbringen und schickte auch ein Foto von ihr, was nicht toll war.
Ja.
Und schrieb, die sei viel hübscher als die Claudia Schiffer und ob Karl sie nicht unter Vertrag nehmen wollte. Hm. Ich habe ihm des Spaßes halber natürlich weitergeschickt, aber wusste, dass ihn das nicht interessiert. Aber die Geschichte, du hattest nicht nach Steinway, sondern nach
BMW.
Ach, BMW.
Der Brigitte, den Abendkleidern.
Also, BMW war folgendes, dass ein Freund von mir eben zuständig war in München. Und die hatten, es gibt es aber immer noch, eine Serie BMW Individual. Und da konntest du, da kannst eben als Kunde ein BMW nach deinen Vorstellungen innen ausrichten lassen. Mhm. Und da haben sie gefragt, ob Karl Lagerfeld bereit wäre, sowas zu machen. Und natürlich hat ihn das gereizt. Und er hat also dann diesen ersten BMW entwickelt, der also außen silbern und schwarz war, innen helles Leder. Und vor allem musste also innen in dem BMW ein Fakt sein, es musste eine Kühlvorrichtung da sein für sein Kuckerlei.
Ja.
Und noch
die Kuckerlei, wie immer.
Ja,
immer.
Ja. Und auch zur Not ein Telefon und dies und das und jenes. Und da er ja dieses Schlosshotel für Jahreszeiten in Berlin gemacht hat, im Grunewald, haben die Besitzer mitbekommen, dass er diesen BMW entworfen hat. Dann wollten sie sofort einen Karl Lagerfeld ausgestatteten BMW für ihre Gäste. Und den hat er dann auch entwickelt. Und zwar nach den Farben des Logos, was er fürs Hotel entwickelt hatte. Also schick. Außen war der Canyon rot.
Ja.
Konntest du nicht übersehen.
Nee.
Und innen eben auch wieder das helle Leder und so weiter und so weiter.
Ja.
Aber wichtig war ihm auch, dass also die Kofferräume nicht von Louis Vuitton, sondern Goyard, die ja noch schick. Älter sind als Louis Vuitton,
ja.
mit dem entsprechenden...
Sind die auch noch privat?
Ja,
ja.
ich glaube schon.
Ja.
Mit dem entsprechenden Muster ausgestattet werden und auch das entsprechende Gepäck dazu und so weiter. Aber das hatte noch einen Vorteil, dass also seit es dann diesen Karl Lagerfeld BMW gab, wann immer er in Deutschland war oder in Österreich, ja. wurde ihm der Karl Lagerfeld BMW mit Chauffeur zur Verfügung
Nein.
gestellt,
Ach,
sodass es
nicht.
Uns natürlich wunderbar ging.
Ach, also, Wahnsinn. Hervorragend. Aber das ist eigentlich total spannend, worauf wir gerade nochmal gekommen sind mit Goyard. Wenn ich jetzt mal noch so an die heutige Zeit denke und du hast das ja alles mitbegleitet, weil du hast dich ja dann selbstständig gemacht mit deiner eigenen PR-Firma, vor allen Dingen hier in Hamburg, aber eigentlich auch ja Deutschland, Dachregion, ja ne? In den gleichen Segmenten aber. Wie würdest du sagen, hat sich einerseits das PR-Geschäft entwickelt, seit der Zeit von Chanel bis jetzt so ein bisschen? Und welche Rolle spielen da auch die ganzen digitalen Medien? Wie verändert sich das? Und gleichzeitig, wie verändert sich das Ganze dann für diese Marken, die du auch betreust oder eben auch Chanel, Goyard und dann der Unterschied zwischen, es gibt ja nur noch wenig Private eben wie Chanel, Goyard und auch Hermès und dann gibt es jetzt diese großen Konglomerate, Louis Vuitton natürlich, Moët Hennessy, aber dann auch Richemont und wie heißen die anderen noch? Der andere große Konzern Kering, ja, die sammeln ja jetzt diese ganzen Marken unter den Dächern. Wie würdest du sagen, das hat sich ja alles eigentlich auch verändert durch die digitale Welt, sag ich mal. Das PR, das Netzwerken ist ja auch anders, wie man Menschen mit diesen Marken in Kontakt bringt, welche Art von Events und Formaten. Es gibt jetzt ja nicht nur noch Print und Events, sondern eben auch das Digitale. Da hat sich doch schon echt viel getan, oder?
Da hat sich sehr viel getan. Mhm. Vor allem darf man ja nicht unterschätzen, die ganzen Influencer
ja.
und so weiter. Die sitzen ja heute in der ersten
jetzt
Reihe.
Ausgestattet. Mhm. Das ist nicht mehr die Liste, die du schickst von deinen Bekannten, sondern das sind die Liste ist jetzt die. Wahnsinn, oder? Die sitzen alle in der ersten Reihe.
Also es kam nie dazu, by the way, dass
die
diese zwölf
gekleidet.
Ausgestattet
Nein.
wurden. Aber sie bekamen eine gewisse prozentuale Geschichte.
Ja, immerhin,
was ja auch schon
ja
ganz
auch
gut
wahnsinnig
war.
Wahnsinnig nett, ja.
Aber... Das hat sich schon sehr verändert.
Ja, nicht?
Und ich glaube, gut, das ist aber eine persönliche Geschichte. Es war damals vielleicht vielseitiger und spannender, als ich es mir heute vorstelle.
Ja. Ja, definitiv. Und ich würde sagen, es hat sich einfach durch. Also meine Wahrnehmung ist, dass durch diese ganzen sozialen Medien einerseits ja natürlich die ganze Medienwelt verändert hat. Also es ist eben nicht nur Print, sondern es gibt jetzt auf allen Kanälen sofort, nach 3 Sekunden weißt du schon Bescheid jetzt hier und so läuft gerade in Venedig über den roten Teppich. Angelina Jolie wurde ausgestattet von, so, das war ja jetzt gerade alles. Und natürlich gibt es noch die Printmagazine, das ganze Marketing-Anzeigengeschäft hat sich verändert. Dann kam natürlich Fernsehen mit Wetten, das hast du ja auch viel zu erzählt. Das gibt es jetzt zum Beispiel auch wieder gar nicht mehr. Das finde ich so das eine. Aber ich finde, was man heute umso mehr merkt, neben all dieser Beschallung aus diesen hunderten Kanälen, sind die wahren Vor-Ort-Events eigentlich mittlerweile das Besondere, finde ich. Siehst du das auch so oder siehst du es anders?
Ich denke schon.
Die Mensch-zu-Mensch-Begegnung. Mhm. Und das so diese Erfahrungen sammeln, diese Experiences schaffen.
Ja, und die Atmosphäre.
Die Atmosphäre.
Und das macht schon einen wahnsinnigen Unterschied.
Total. Das glaube ich auch. Und ich finde, gerade wenn wir sagen, ja, Influencer hier und das, die haben natürlich ihre Reichweiten, ja, und Sichtbarkeit für Marken oder auch Personen, alles wichtig, sag ich mal, wenn man das heute auch fast schon unter PR natürlich vermarktet. Aber im Kern, wenn wir über PR als Gebiet an sich nachdenken, ist ja die Grundlage immer noch Netzwerk. Ob das jetzt mit Redaktionen und Journalisten ist oder halt, wen lädt man ein und wen kennt man zu einem Event. Und ich finde, da gibt es natürlich dann auch die digitalen Netzwerke wie LinkedIn. Aber ich glaube, auch die funktionieren nur, wenn man sich mal in Person getroffen hat. Und wir sind ja zum Beispiel auch immer regelmäßig bei unserem Club der europäischen Unternehmerinnen. Und ich finde, die Christina Tröger, unsere Präsidentin, die macht das eigentlich so wahnsinnig genial. Und du bist ja auch wahnsinnig involviert oft, dass es eben die Kombination ist aus, wir haben eine Veranstaltung in Präsenz mit den Menschen vor Ort und dann kommt jemand wahnsinnig Besonderes, der Dinge erzählt und dann gibt es einen Austausch. Aber sie kombiniert es so genial, finde ich, weil sie es danach sehr gut medial aufbereitet auf den sozialen Netzwerken, ja, und dann diese Reichweite dadurch für die Personen, die kommen, aber auch für das Netzwerk selber generiert und ist dann fast schon wieder andere anlockt zu sagen, oh, da will ich auch hin, nicht? Also es ist so ganz spannend, finde ich, wie sich diese Dinge eben aktuell so auch entwickeln. Ich meine, TikTok, da bin ich auch nur so halb, verstehe eigentlich nur halb, was da passiert, da bin ich fast schon zu alt für, ja? Das ist eine eigene Welt für sich. Ja, und das ist eine eigene Welt für sich, wie schnell da so Trends entstehen, die, da gab es jetzt irgendwie vor ein paar Wochen so Demure, this is so Demure, this is so irgendwas, das ist schon wieder out, ja? Und dann greifen mittlerweile aber die Brands sowas auf. Und dann gibt es ja direkt Kritik, weil man sagt so, ja, nee, also wenn die Brands das aufgreifen und nachspielen, ist irgendwie komisch.
Ja, also so. Es soll eigentlich umgekehrt sein.
Ja, und das ist vor allem, so irre, nicht?
Vor allem, du bist ja als PR, ich sag ja immer von mir, Fuzzi, ja, bist du der Mittler.
Ja.
Und versuchst eben zwischen dem Unternehmen, dem Produkt und der jeweiligen Presse, ja, Ansprechpartner, ja, eine Verbindung herzustellen, ja, oder auch die Interviews zu organisieren, ja, oder Fragen zu beantworten oder was ich oft gemacht habe, wenn es also gerade im kosmetischen Bereich um Details ging, dann habe ich unseren Chemiker gebeten, das zu machen.
Ja, cool.
Weil ich bin ja kein Chemiker.
Nein.
Aber ich würde mich nicht trauen, ihm irgendwas an Informationen zu geben, was da nicht stimmt.
Nee, total. Ja, auf jeden Fall.
Und Aber die Netzwerke sind schon extrem wichtig.
Ja.
Und auf der anderen Seite, was ich vor allem hier in Hamburg jetzt feststelle, wenn du dir anschaust, wie sich die Presselandschaft verändert.
Oh ja.
Das ist ziemlich dramatisch, weil speziell bei den Tageszeitungen.
Mhm.
Und wer liest überhaupt noch richtig Zeitung?
Gedruckt.
Mit dem Papier in der Hand. Zeitschriften vielleicht noch eher. Aber alles andere eben online.
Alles online. Ich höre Zeitung. Ich höre Podcast-Zeitung. Weil das höre ich morgens, dann stehe ich auf, putze meine Zähne, mache mich fertig, organisiere irgendwie Sachen und höre dabei so drei verschiedene Morning-Briefings von verschiedenen News-Outlets. Und dann kriege ich noch irgendwelche E-Mail-Newsletter, auch digital, ja, von irgendwelchen anderen, von einer Zeitung noch, die ich dann aber auch nur überfliege, weil das mache ich irgendwie so nebenbei, zack, 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 Hauptsache man ist im Bilde. Aber ich glaube, früher wäre es völlig normal gewesen, dass ich mich hinsetze und erstmal ein bisschen Zeitung lese. Das kommt in meinem Alltag gar nicht mehr vor. Das mache ich, wenn ich im Flugzeug sitze und dann am Flughafen mir eine Zeitung kaufe oder eine kriege. Das ist schon echt gigantisch. Was würdest du, weil wir müssen jetzt, ich gucke gerade auf die Uhr, wir müssen wirklich mal Richtung Ende. Du guck lieber nicht auf deine Uhr. Guck lieber nicht auf deine Uhr. Wir haben schon gigantisch zugelegt. Zum Abschluss hin, wenn du jetzt mal überlegst, wir haben gerade eben auch über sowas Ähnliches im Vorfeld geredet, wenn jetzt Uni-Absolventen, ja, sagen, ich will in diesen Bereich reingehen, PR oder sage ich mal, ich will in ein Luxusunternehmen generell, aber auch schon so vielleicht Bereich PR-Marketing, wie würdest du das heute angehen? Oder was denkst du wäre heute oder wäre generell sinnvoll, wenn man in diese Richtung gehen möchte? Also was würdest du denen mitgeben? Woran sollten sie sich orientieren?
Also als erstes schon mal natürlich, glaube ich, den entsprechenden Zweig wählen.
Ja.
Dass du dich nicht verrennst in einem Studium, was zwar bestimmt spannend und toll ist, aber was dir dann für diesen Aufgabenbereich nicht hilft. Aber deshalb, glaube ich, wäre es auch gar nicht verkehrt, wenn man versucht, praktische Erfahrungen zu sammeln.
Mm.
Und du kannst ja als Werkstudent mit Sicherheit und Handkuss auch dann in einer Agentur arbeiten.
Mm, total.
Und das Wichtigste, glaube ich, ist, in diesem ganzen PR-Bereich, dass du deine eigene Handschrift hast.
Das glaube ich auch. Nicht einfach Copy-Paste.
Ja, und was ich so finde, weil du machst ja zum Beispiel heute, organisierst du auch immer die Affordable Art Fair. Das schaffen wir jetzt nicht mehr im Detail zu erklären, was man da eigentlich alles im Vorfeld macht. Das hatten wir eigentlich geplant, aber es gab zu viele andere Dinge zu besprechen. Aber das ist ja schon wieder was ganz anderes. Ja, und ich glaube so, nicht nur seine eigene Handschrift, sondern genau zu gucken, was ist das für eine Marke, was ist das für ein Format, was ist das für ein Bereich, welche Atmosphäre hast du gesagt, was wollen wir vermitteln, welche Werte, welches Gefühl, welchen Stil, dass das individuell eben erarbeitet werden muss und nicht dieses One-Size-Fits-All. Das geht ja eh nicht.
Aber die Voraussetzung ist, zumindest für mich, dass ich mich mit dem Produkt, dem Unternehmen oder was auch immer, hundertprozentig identifizieren kann.
Ja, ja.
Also ich kann jetzt kein Beispiel nennen, was ich nicht machen würde.
Klobürsten.
Obwohl, die würdest du wahrscheinlich... Das kann ganz witzig sein.
Ich würde ja sagen, die kriegst du bestimmt so irre gut positioniert und vermarktet.
Das ist dann eben eine Herausforderung, aber macht ja nichts.
Oh, ich glaube, das wäre wahnsinnig gut. Also wenn das jemand zuhört, der in dem Bereich tätig ist und welche produziert, wir haben ja hier guten Kontakt, wenn ihr PR braucht.
Aber das ist sehr wichtig, dass du wirklich dahinter stehen kannst. Und, ja, und
das glaube ich auch. Gigantisch.
Ja, Marietta, wir müssen leider zum Ende kommen, weil deine Zeit ist auch wahnsinnig kostbar. Ich habe eine allerletzte, ganz schöne Frage. Wenn du an deine Zeit vor allen Dingen mit Karl zurückdenkst, was ist die schönste Erinnerung, die du hast? Weil du hast so viele Anekdoten. Welche ist so, ach, die wird immer in meinem Herzen bleiben. Es gibt übrigens am Ende vom Buch auch so wahnsinnig komische Zitate von ihm.
Das ist ja die Sammlung. Ich habe so meine Lieblingszitate von ihm gesammelt.
Ja, sehr gut.
Und also da findest du nicht die berühmte Jogginghose, weil die ist so abgedroschen.
Ja, ja. Der hat sein, wenn dann hat man, wie ging nochmal, dann hat man seine Kontrolle über das Leben verloren, nicht? Wenn man in Jogginghose rumläuft. Genau. FYI für alle, die welche tragen.
Oh, nee, und hier, ich lese noch mal eine vor, die ich, in der Zeit kannst du überlegen, was war deine schönste Erinnerung? Ich lese noch mal ein paar lustige Zitate vor. Stress, das kenne ich nicht, ich kenne nur Strass.
Aber ich habe auch, bevor Karl jemals diesen Spruch gebracht hat, ich hasse das Wort Stress.
Ja.
Ich benutze es auch nicht.
Nee.
Für mich, entweder habe ich wahnsinnig viel zu tun oder was auch immer, aber ich benutze niemals Stress.
Nee.
Das stresst einen ja dann schon das Wort selbst, nicht? Ich finde auch einen ganz großartigen Satz. Ich glaube, das kennen andere, die viel Führungs- und viel Verantwortung haben. Ich glaube, es ist am einfachsten, mit mir zu arbeiten, solange die Dinge so sind, wie ich sie mir vorstelle.
Also dem könnte ich nicht mehr zustimmen. In diesem Sinne, Marietta, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, mein Lieber.
Für diese unglaublichen Erfahrungen. Ich hoffe, dass jeder jetzt mal so ein bisschen mehr das Gefühl hat, wie der wahre Karl Lagerfeld war in der Zusammenarbeit, aber eben auch,
wie ein Behind-the-Scenes in solchen Unternehmen und solchen Branchen aussieht, gerade auch aus der PR-Brille. Marietta, was eine unfassbare Sammlung auch an Erfahrung. Und eben kann ich nur dieses Buch empfehlen, es ist unglaublich. Wir verlinken alles natürlich wie immer in den Shownotes. Und eigentlich müssen wir noch ein paar weitere Folgen machen, weil ich habe, glaube ich, die Hälfte meiner Fragen gar nicht gestellt.
Also, die sind ja auch sehr gesprungen, aber das ist ja
logisch. Aber das muss man ja auch können.
Natürlich.
Uns ist es nicht schwer gefallen. Also in dem Sinne,
Ich danke dir so sehr.
So gerne.
Bis zum nächsten Mal beim Leakair Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leakair.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom Leakair Podcast. Stay tuned.